Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts und nach zwei Folgen mit mir alleine, heute wieder mal mit einem Gast. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir beide haben uns vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen beim D-Slam und ich war beeindruckt, nicht nur von der Fachlichkeit, sondern auch von den Menschen selber. Ziemlich cool, sehr outspoken, sehr natürlich und mit der Prise Schärfe, die es an der richtigen Stelle braucht. Ich könnte meinen Gast jetzt vorstellen mit Mathematikerin, Data- und AI-Strategin, über 20 Jahre Erfahrung, unter anderem Multi-Aufsichtsrätin, unter anderem Workshop-Host von AI-Themen, Beraterin für große und kleine Unternehmen oder ich könnte einfach sagen AI-Babsi, das fasst das auch zusammen. Am Ende des Tages ist der Mensch ja das nicht, was sein Titel macht, sondern der Titel ist das, was der Mensch daraus macht. Bei mir heute zu Gast die wunderbare Barbara Lampel.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich.
Ja, so ist es.
Ich freue mich, dass du da bist und dass du kurzfristig zugesagt hast. Du machst sehr, sehr viel. Und als du mir gesagt hast, hey, ich mache den ganzen Scheiß hier schon seit über 20 Jahren, habe ich mir gedacht, warte mal, welche Themen gibt es denn schon seit 20 Jahren, wo sie so ein Profi ist? Ja, Data gibt es extrem lange schon, AI aber auch.
Ja.
Und nicht seitdem der 21-jährige Jonas seine Agentur gegründet hat. Also du hast das wirklich von der Pike auf gelernt.
Ich habe das tatsächlich von der Pike auf gelernt, weil ich selbst in Mathe in den Themen, die damals, also die eigentlich keiner gerne macht, insbesondere in Stochastik, partielle Differentialgleichung und so ein Kladderadatsch mich rumgetrieben habe. Was eben dazu führt, dass ich wirklich aus der Welt, ja, Daten sind für mich Handwerkszeug, aber ich komme halt wirklich klassisch Machine Learning, Deep Learning daher. Und das war halt eigentlich übrigens Fun Fact, selbst vor 20 Jahren war schon alles KI. Die Diskussion will ich also in diversen Iterationen. Was ist denn heute alles KI? Aber deswegen, grundsätzlich gibt es alles schon sehr, sehr viel länger. Ja, GenAI als Durchbruch, Hype, das, was die Agenturmenschen sich da neu ausgedacht haben, ist vom Anwendungscase ein bisschen jünger, aber kleiner Fun Fact, GPT-2 kam Anfang Februar 2019 raus. Wir haben es erste Mal beim Kunden ausgerollt und deployed Mitte 2019. Also selbst da kann man noch ein bisschen früher dran gewesen sein.
Ja, fast so alt wie die Agenturinhaber selber. Der geneigte Zuhörer wird hören, es kommt ein kleiner Rant. Und ich hab tatsächlich mir vorgenommen, Barbara, bei dir gar nicht zu planen, sondern die Themen sind vielfältig. Also fangen wir doch mal vorne an. Ich sehe immer mehr, wie das auch immer so ist, die neue Sau wird durchs Dorf getrieben, ja. Der KI-Agent und irgendeine Agentur, die ohne zu wissen, was ich mache, wie ich es mache, mit wem ich es mache, mir erzählen will, dass ich einen KI-Agenten brauche, der alles für mich erledigt. Und man neigt ja auch dazu zu glauben, dass da so ein kleiner KI-Agent irgendwo sitzt und ich kann hier in Bali mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und der Agent bearbeitet meine E-Mails, macht die Termine und am besten schreibt er noch die Rechnung für irgendeine Leistung und ich schlürfe meine Kokosnuss-Cocktails. Funktioniert so nicht, oder?
Geil, kann ich kaufen wo? Komm in meine Gruppe, da kriegst du auch einen. Das ist totaler Schwachsinn. Also ja, sind Agenten, insbesondere LLM-basierte Agenten, die nächste Entwicklungsstufe und ist das cooler Scheiß? Ja, sind wir an einem Stadium, wo wir irgendwie über, dass das sauber ausgerollt werden kann? Erstens ist das Alter, das du gerade geschildert hast, nicht ein Agent. Na, gute Nacht. Das sind mindestens Multi-Agenten-Orchestrierungen. Das heißt, wir reden alleine, um sowas aufzusetzen. E-Mails, Termine, Rücksprachen, Transcriptions. Radadatsch, die Buchhaltung wird es wahrscheinlich auch noch loswerden, sind wir bei 10, 20 Agenten. So, jetzt mal kurzes Beispiel. Versuch mal, 20 frische Praktikanten on track zu bekommen, den Scheiß runterzuarbeiten. Dann hast du eine grobe Idee, was es bedeutet, Multi-Agenten zu orchestrieren. Und das ist keine lustige Klickstrecke mit N8N und sonst irgendwas. Kann man sowas in einem kleinen Case bauen? Kann man sowas irgendwann, insbesondere in den nächsten Jahren, werden wir das sehen? Ja. Aber es braucht nicht jeder einen Agenten und erst recht nicht den einen. Also was sind wir? 007, mein Name ist Agent. LLM-Agent und ich ruiniere dein Business. Also unter vielen Aspekten totaler Schwachsinn. Und insbesondere, wenn du dir überlegst, also GenAI, Large Language Modelle, ChatGPT, sind ja keine deterministischen Modelle und haben ja auch noch einen Fehlerterm drin, der man auch ganz gerne je nach Themengebiet durch die Decke gehen kann. Also wir können zwischen, es gibt Studien, da Grog dreht man ganz gerne ab und läuft bei 90% völlig, also 10% ist richtig, 90% ist falsch. So, und jetzt multiplizierst du die Wahrscheinlichkeit mit der Wahrscheinlichkeit und eskalierst die hoch. Jo, das ist dann schön, wenn die Frau Müller die Rechnung von der Frau Meier bekommt und alle Insights aus eurem Gespräch. Läuft, freut mich, wahnsinnig nicht. Also Bällchen flach halten an der Stelle, ne?
Aber wie gesagt, es hört sich gut an. Und ich finde ja auch, dass Unternehmertum einen gewissen Geist behalten muss.
Ja.
So, und nicht einfach nur sagen, ich sonne mich da irgendwo. Das ist natürlich schön, dafür machen wir das alle am Ende des Tages. Aber wer derjenige, der es richtig gerne macht, der denkt gar nicht an Bali. Also ich denke da zweimal im Jahr dran, fliege nie dahin. Und ärger mich auch, wenn meine Frau anruft und sagt, ich habe uns was für 3 Tage gebucht. Sage ich immer, das sind 3 Tage. Ja, da kann ich so und so viele Sachen machen. Ja. Aber muss jetzt auch nicht jeder ein Workaholic sein. Auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, ob ich einen KI-Agenten brauche. Nur, es ist halt ein Modell, das verkauft sich, weil die Leute sind echt wild auf sowas. Ja. Das ist, glaube ich, auch unsere größte menschliche Schwäche, ohne AI zu verstehen, zu sagen, wir wollen es haben. Ich bilde mir ein, ich erkenne die Texte, die mit AI geschrieben werden, da sind Muster drin, da sind Formulierungen drin, wo ich sage, nein, Klaus, du hast noch nie so gesprochen, wie du gerade da diesen Text schreibst. Aber das kann man ja auch alles umgehen. Ich fand auch diesen Actionfiguren-Trend fand ich schrecklich, obwohl der witzig war. Nur nach der 50. Actionfigur habe ich dann auch gedacht, jetzt ist auch mal gut. Wo sind wir denn an dem Stand? Ich meine, du bist jetzt, glaube ich, der erfahrenste Gast, den ich zu dem Thema befrage. Wo sind wir an dem Punkt, was AI für das Durchschnittsunternehmen in Deutschland machen kann und wo sollte es eingesetzt werden?
Okay, wir müssen ein bisschen, die pedantische Mathematik dann kommt durch, ein bisschen unterscheiden. Wo stehen wir am Punkt von GenAI, also Large Language Modelle oder auch sowas wie 4.0 Bildchen generieren? Und wo stehen wir in dem großen Welt von Machine Learning, Deep Learning im Einsatz? Ja, also Analytics, aber auch Predictive Modeling. Weil das ist nämlich das eigentliche Drama an der Stelle. GenAI hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde das einen großartigen Use Case und eigentlich sollte zwischenzeitlich jede Firma verstanden haben, Daten- und KI-getrieben zu werden und sich auf diese Reise gemacht zu haben. Realistisch sind wir da nicht und deswegen nehme ich das auch den Agenturfuzis übel, die ganze Zeit jetzt mit Agenten rumzuschmeißen, weil ein Agent würde eine voll durchdigitalisierte Firma voraussetzen und jetzt mal gut nach, wo finden wir die denn? Ja, also das ist total
nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland, genau das. Ja, und das ist halt einfach schon mal, das heißt, wir verbrennen jetzt noch mehr Gelder in irgendwelchen Unsinn-Shiny-Object-Projekten als alles andere. Ja, läuft bei uns. So. Wo stehen wir realistisch? GenAI hat seine Daseinsberechtigung. Und ja, das, was du meinst mit KI-Text als Mensch, kannst du es detektieren. Wobei du, was du genau gesagt hast, ist richtig. Unser Klaus hat halt genau noch nie so geschrieben. Das heißt, kurzum, wenn du schlechte Texte siehst, kannst du Folgendes feststellen. Der den Text geschrieben hat, weiß nicht, wie er zu prompten hat, um KI zu benutzen. KI an sich ist, KI-Texte lassen sich nicht mehr detektieren. Ende Banane, es sei denn, der Mensch verschlimmbessert's. Das ist die Aussage dahinter. So, wo sollte es eingesetzt werden? Klar, natürlich Marketing, Sales. Es ist großartig für die Use Cases, die eben sehr unstrukturiert datengetrieben sind. Denk an Handbücher, denk an Führungsleitlinien, denk an die ganzen Wissensdatenbanken. Denk an das implizite Wissen, was in den Köpfen unserer Führungskräfte und Mitarbeitenden drinsteckt, die jetzt in Rente gehen. Das muss raus da. Und dort hat das ganze Zeug wirklich großartig sein Einsatzfeld und kann großartig genutzt werden. Ja, mit sehr viel mehr handwerklichem Getue, als was der Rest so denkt. Aber das kriegt man hin. Und die andere Seite ist, was hinten runterfällt, ist ein Beispiel, und das ärgert mich jetzt, seitdem ich in den Job gegangen bin. Ich komme zwar aus einer Finance-Welt, aber ich meine, Trading-Daten sind Sensordaten. Das heißt, du guckst dir natürlich, lässt dich inspirieren von dem, was auf dem Markt ist. Also sind wir bei sowas wie Predictive Maintenance. Predictive Maintenance ist heute immer noch nicht komplett ausgerollt, aber es ist einer der stabilsten Cases, den wir überhaupt jemals gebaut haben. Das heißt, vorauszusagen, wann irgendwas kaputt geht, welcher Sensor gewechselt werden müsste und so weiter. Das Zeug ist ausgereift seit 20 Jahren und hat immer noch
nicht. Das ist ja auch eine belastbare Aussage, wenn du genug, ich sag jetzt mal, genau. genug Werkzeug hast, was immer wieder kaputt geht, kannst du auch sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit geht es nach 3 Jahren kaputt.
Genau, und jetzt kannst du halt viel genauer noch angucken, was ist es, welches ist ein Verschleißteil, ohne dass ich auf den Herbert, meinem Werksleiter oder meiner ältesten Führungskraft in der Produktion angewiesen bin. Und das sind so Sachen, die haben wir immer noch nicht sauber im Einsatz, ja? Und das, wo wir irgendwie das Land der Spezialmaschinenanlagen
haben. Dafür, ganz kurz, dafür gab es doch die Data-Jungs und Mädels.
Ja.
Das war doch most sexy job of the century. Weil das habe ich, also ich beobachte, es gibt so Hardcore-Data-Communities.
Genau.
Richtig coole Leute, die saßen auch beim D-Slam hier, Marco Greuer und Co. Ne? Alle Leute, die verstehen wirklich alles. Und die haben mir vor 5 Jahren so viel beigebracht. Mhm. Und dann gibt es diese Community oder einen Teil davon, die hat sich so ein bisschen abgespalten. Auf einmal hieß es Data and AI, wo ich sage, warum? Also ihr habt es ja da noch nicht mal so richtig auf die Kette gekriegt. Wenn ich jetzt an dieses gelbe T-Shirt von Adidas denke,
ja,
oder von Nike, die Predictables, zu sagen, welche Klamotten lassen sich in welchem Land zu welchem Preis am besten verkaufen? Und dann, wenn ich das weiß, kann ich meine Produktion, meine Lager, mein Cashflow, meine Workforce danach ausrichten und sagen, dann stelle ich halt einfach in Deutschland keine gelben T-Shirts her, wenn die da nicht laufen. Fertig, Schluss, aus. So, zieht sich komplett durch die Supply Chain. Und das hat ja, wie gesagt, das hat ja in der Data-Welt gut, aber nicht flächendeckend funktioniert. Und jetzt habe ich das Gefühl, und korrigiere mich, ich habe das Gefühl, wir tun da jetzt noch mal so eine riesen Last on top, noch so ein super teures Werkzeug, was wenige Leute bedienen können und sagen, das, was wir vorher nicht konnten, das wollen wir noch besser nicht können, habe ich das Gefühl.
Genau das. Also du schmeißt halt einfach, und deswegen heißt es ja auch immer, also wenn ich immer sage, wir entwickeln Data- und AI-Strategien, dann ist mein Bottleneck ja nicht meine AI-Strategy, sondern meine Datenstrategien, die nicht vorhanden ist. Die Unternehmen sind nicht data-driven. Und genau darauf schmeißen wir jetzt, und das ist immer so ein Wahn, wir schmeißen komplexe Mathe auf einfache Probleme. Hier ist ein Kilo LLM, um unsere nicht gemachten Hausaufgaben zu lösen. Ja, das funktioniert halt nicht. Ja, also das ist so, hier ein Kilo LLM, 50 Gramm Predictive Forecast und vielleicht noch ein Schnitt, aber weiß nicht, von der groben, rohen Data Analytics hätte ich auch gerne noch 250 Gramm. Und so siehst es dann halt auch nachher aus. Ja? Gemischter Wurstsalat. Aber das funktioniert halt nicht. Data, ich war ja auch, also viele ist immer so ein bisschen, jetzt war ja gerade Data Unplugged und dann habe ich da 1000 Leute auch erkannt und sonst irgendwas. Wäre ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren auf so einer Data-Messe gegangen, hätte niemand gewusst, wer ich bin. Warum? Weil ich immer in so einem nerdy Shit, ich bin ja quasi erst in geworden und aus meinem Nerdloch rausgekrabbelt, wo wir crazy Shit veranstaltet haben, aber immer hinter verschlossenen Türen. Und dieser Hype hat diese Türen aufgemacht, aber verzerrt insbesondere der Führungsebene komplett, was es heißt, um mit den großen Jungs damit zu spielen. Ja? Und das kriegen sie halt einfach nicht auf die Kette und damit schmeißen wir halt so, keine Ahnung, ja, ein bisschen Zuckerguss auf Scheiße obendrauf. Das funktioniert halt nicht.
Erinnere mich gerade an Christian Krug. Der kann das auch so herrlich schön runterbrechen auf verständliches Deutsch. Ja, aber ich sehe das wirklich so. Also wir versuchen gerade überall, wo Daten sind, auch noch ein AI dran zu packen. Ja. Ich vermute, dass wir einfach, das sind, glaube ich, die Einrichtungen, die versuchen, einen Trend nicht zu verpassen. Weil einfach der Kunde will auch AI haben. So, fertig, aus. Und er weiß es auch gar nicht. Und Kunde hat aber, wie du sagst, auch noch nicht mal eine Datenstrategie und von Governance-Themen sind wir sowieso ganz weit weg entfernt und Datenqualität auch. Und man denkt ja dann auch immer sehr kompliziert. Also wenn ich an die HR-Welt denke und wir reden über People Analytics oder Data, dann denke ich mir so, ey, die Daten habt ihr doch. Also guckt euch die letzten 10 Bewerbungen an, wann kamen die und wann habt ihr reagiert? Zack, habt ihr einen Datensatz. Wie lang ist unsere Reaction Time?
Ja.
Wann haben wir ein Angebot gemacht? Wann wurde es angenommen? Zack, ne, Quality of Offer. Oder Acceptance Rate. Oder. Also man braucht jetzt nicht so wirklich immer die wichtigsten Sachen. Ich bin ja ein Freund davon, mach klein und günstig anfangen. Ja, und dann kannst du immer noch gucken, wie komplex das wird. Und dann kann man sich immer noch was dazu kaufen. Da mag ich mich vielleicht auch irren. Vielleicht bin ich auch einfach blauäugig. Weiß ich nicht.
Also der Punkt ist, du musst meistens einfach klein anfangen. Und du musst halt immer auch da anfangen. Und da kriege ich momentan echt den meisten Föhn, wenn ich die, du kennst sie. Die AI-Use-Case-Diskussion. So, wir haben jetzt also 2 Jahre lang Wünsche ans Christkind und den Weihnachtsmann gespielt. Ja, also da haben Firmen Listen erstellt. Und mit Zeitversatz sehe ich die dann und denke mir so, dafür habt ihr die Daten nicht, dafür habt ihr die Digitalisierung nicht, dafür habt ihr die Leute nicht. Ja, Also, Sir, ich meine, ich habe mir bestimmt, nee, ich habe mir, glaube ich, witzigerweise nie einen Pony gewünscht, aber ich könnte mir jetzt ja mal einen Pony wünschen. Ich wohne mitten in der Stadt, wo soll ich denn das Ding hinstellen?
Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Versicherungsunternehmen. Da haben wir damals darüber gesprochen, ob wir denen eine Data-Abteilung aufbauen. Natürlich hatten wir das Ziel, Headhunting bzw. Recruiting zu machen. Und die Führungskraft war dafür. Wir haben den Auftrag auch gekriegt, auch nicht in dem Volumen, aber zumindest haben wir ein bisschen was gemacht. Und ich hatte dann das Glück mit dem, ich weiß nicht, wo die dran hingen, ob sie am CFO hingen oder am CIO, ist ja immer einer von beiden, wo sie dran hängen. Ist ja beides falsch, aber der eine ist schlechter als der andere.
Ja.
Und dann sagte er, wofür brauchen wir das denn? Da habe ich mein Lieblingsbeispiel. Da habe ich gesagt, wäre doch cool zu wissen, nur als Beispiel, wie viele Kfz-Versicherungen haben sie draußen und wie viele Schäden müssen sie erstatten wegen umgeknickten Bäumen? Ja, das machen wir deutschlandweit. Ich sagte, ja, aber in Münster ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass irgendwelche Bäume auf parkende weiße Autos umkippen, als vielleicht im Schwarzwald. Dann könnte man doch so eine Art Regional Pricing machen, was total dynamisch wäre und auch dementsprechend auch ein Marketinginstrument wäre, zu sagen, unsere Kfz, also die Werbung geht dann halt einfach personalisierter raus. Ne? Und hier in Münster kostet vielleicht die Kfz-Versicherung vielleicht 2,50 Euro weniger als im Schwarzwald. Ja, da wäre ein Riesenaufwand. Woher haben wir die Daten denn? Ich sage, das müssten wir dann einfach mal sammeln und gucken. Und im schlimmsten Falle fangen wir heute an und sagen, ab jetzt neue Kfz-Versicherungsanträge werden mit dem Zusatz, keine Ahnung, wo und oder die Postleitzahl wird einfach anders erfasst und dann ist gut. Das läuft ja alles irgendwo rein. Und irgendwie haben wir das dann irgendwann geschafft. Dieser Case wurde nie ausgerollt, oder zumindest nicht bei dieser Versicherung. Ich habe dann nur irgendwann gehört, nach einem Jahr haben sie immer noch keinen Data Case, aber sie diskutieren immer noch über Data Brick und Data Lake. Und wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass dieses Jahr dieselbe Versicherung sagt, wir können uns immer noch nicht entscheiden, ob Brick oder Lake oder was weiß ich was. Lassen wir die KI das einfach machen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass uns so ein bisschen die Mündigkeit abhanden kommt, beziehungsweise jetzt ganz philosophisch, dass wir einfach keine Lust mehr haben, Antworten zu geben und die Maschine mit Antwortlast überhäufen und sagen, mach du das für uns? Oder sind
ich würde das
faul?
Nicht als Mündigkeit bezeichnen, denn Mündigkeit würde voraussetzen, dass ich überhaupt Ahnung davon habe. Ja, jetzt kommt wieder mein unberüchtigter Satz, Entschuldigung. So, weißt du, Mündigkeit bedeutet, ich hatte mal Ahnung, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Habe ich keine Ahnung und habe weiterhin keinen Bock, nennt sich das Faulheit.
Okay.
So, und das ist es halt schlicht und einfach. Die Leute sind, und ich will da gar nicht so sehr sagen, dass die Führungskräfte unbedingt faul sind, aber KI ist halt der größte Faulheits-Enabler ever.
Ja.
Denn ich kann halt, und das merkst du aber auch auf der anderen Seite, wenn Profis das nutzen und sich das quasi die Zeit erkaufen und sei es nur, dass du deinen Kaffee endlich mal in der Sonne trinken kannst oder, ich meine, ich bin auch ein gnadenloser Workaholic, mehr parallel arbeiten kannst. Klar sitzt es bei uns nach 3 Handgriffen. Der Rest versucht sich faul durchzumogeln, schlecht abzuschreiben. Ich sage nur, gib mir meinen Prompt auf LinkedIn und denke so, Alter, das hat in der Schule schon nicht funktioniert, wenn du abgeschrieben hast und danach der Lehrer auf die Idee kam, jetzt machen wir mal noch mündliche Prüfung.
Ja.
Gucken wir mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Und das ist das Problem. Hast du Mündigkeit und kannst sagen, boah, ich habe da jetzt keinen Bock drauf oder sonst irgendwas. Das ist eine andere. Uns geht nicht die Mündigkeit verloren, sondern besonders GenAI ist der perfekte Enabler der Faulheit. Und das wird massiv auch gesellschaftlich unterschätzt, was da gerade passiert. Insbesondere mit den manipulativen Features, die Big Player auch einfach alle ausrollen. Und das führt dann auf Unternehmensebene, wenn du in dem B2B-Kontext genau zu dieser Diskussion, wo du denkst so, Freunde, über das, was ihr diskutiert, war in Schritt 1 schon falsch gedacht. Aber ihr könnt gerne nochmal einen Arbeitskreis für die nächsten 3 Jahre machen. Viel Spaß, komm dann in 4 Jahren wieder vorbei.
Ich finde das wirklich, also es ist eine große Gefahr, dass man einfach faul wird. Und also ich nutze, der Olli Ulrich hatte mir letztens gesagt, probier mal Notebook LM, ja, für Studien und so weiter. Ich lese sehr viele Studien übers Jahr, die sind halt nicht immer schön beschrieben. Und dann suchst du aus 180 Seiten quasi die 2 Themen, die dich interessieren. Ich finde das halt ganz gut, aber es macht mich faul. Ich muss nicht mal alles lesen, jag das einmal da durch und dann sagt mir die KI wesentlichen Punkte so und so. Wenn ich nicht darauf achte, sagt sie mir einfach Dinge, die mich nicht interessieren. Also muss ich vorher noch einen halben Roman schreiben, was ich will und was ich nicht will. Und dann denke ich mir so, okay, dann hätte ich auch den ganzen Roman schreiben können. Aber prinzipiell ist es ein Zeitersparnis. Genauso wie bei meinen Kindern, also ab und zu spielen wir damit. Ich habe es nicht verboten. zu Hause. Ich habe aber auch, wir haben eine Regel, die dürfen, aber sie müssen vorher Bescheid sagen. Also kommen da jetzt nicht auf ihren Geräten alleine da drauf, weil ich einfach nicht will, dass Kinder einfach in dem jungen Alter ihren Kopf ausschalten. Aber sie sollen damit spielen und experimentieren. Das müssen sie können. In der Arbeitswelt sehe ich das total kritisch, weil ich einfach sage, ich glaube noch nicht daran, nee, anders. Ich glaube daran, dass KI in der Arbeitswelt sehr viele gute Dinge schaffen kann, weil einfach viele schwachsinnige Sachen repetitiv sind. Aber ich glaube nicht daran, dass der Mensch dafür gemacht ist, zu sagen, nee, repetitive, unsinnige Sachen lasse ich die KI machen und die wichtigen Sachen mache ich selber. Da sind wir gerade nicht so gesteuert, wir Menschen.
Ja, das ist halt, also es ist ein bisschen, also ich würde sagen, wir müssen ein paar Sachen auseinanderhalten. Ich bin ein großer Freund, ich habe halt auch indirekt eine extrem hohe Medien- und Tech-Kompetenz mitgegeben. Das war nicht unbedingt so geplant, aber wir hatten immer den neuesten Technik-Scheiß zu Hause. Also kurzum, wir haben auch den Telefonhörer ins Modem reingelegt. Ich war wirklich First Mover immer mit allem, dank meinem Papa. Meine Mama sah das sehr, sehr viel kritischer. Das heißt, ich kenne so beide Perspektiven. Ich selber bin ein großer Freund und ich habe auch meine Patenkinder quasi hart gedrillt, wie sie, KI sind so auch ein bisschen älter natürlich schon, also jetzt irgendwie so 8., 9. Klasse, wie sie natürlich GenAI sauber nutzen können mit allem crazy shit, um ihnen zu zeigen, was da machbar ist, weil die Vorbereitung muss jetzt laufen. Aber macht halt die Patentante gut, wenn man die hat, wenn nicht, hat man ein Problem. So, das heißt, du hast diese eine Seite, wo du es quasi wirklich ja, sehr sokratisch sei, wenn du es richtig beigebracht bekommst, natürlich auch nutzen kannst. Das heißt, es unterstützt dich beim Lernen, es unterstützt dich beim Denken, es nimmt es dir nicht ab. Die andere Seite in der Arbeitswelt, und das ist ja so eine Grundsatzdiskussion auch, die wir selbst zur Zeit meines Psychologiestudiums ja schon diskutiert haben. Was will der Mensch eigentlich? Will er die Einfachheit? Will er die Motivation? Und das haben wir ja nie abschließend beachtet. Und ich glaube, was wir halt momentan haben, ist so ein Overkill. Viele Jobs bestehen aus Tasks, die totaler Unsinn sind. Wir denken alle automatisch an Bürokratie und sonst irgendwas. Und sind wir ehrlich, wenn das irgendwie weggehen würde, wunderbar, Haken dran. Also wirklich in Unsinn und sinnvoll. Aber ja, natürlich gibt es Leute, die achten, sind ihre Sinnhaftigkeit ist in der Repetition auch und die machen das gerne. In der Bürokratie Unsinn habe ich noch nie jemanden getroffen. Und das ist halt genau das, wo man halt auch sehr spezifisch drüber nachdenken muss. So, okay, was habe ich denn da für ein Team? Was habe ich denn da für Aufgaben? Und welche Möglichkeiten habe ich? Die Herausforderung, die wir natürlich eigentlich grundsätzlich ja auch im kompletten deutschen und europäischen Raum haben, ist, uns fehlen ja jetzt schon Leute und uns werden weiter Leute fehlen. Ja, das heißt, wir sollten halt die Möglichkeiten, alle technischen Möglichkeiten, das umfasst GenAI, das umfasst AI, das umfasst Digitalisierung, als das denken, was es möglich ist, uns quasi auch auf dem Wohlstandslevel zu halten, Schrägstrich zu heben, weil uns halt nun mal eine ganze Generation gerade in Rente geht und die fehlen uns. Und das ist eher so das, wo ich es gerade sehe, weil dann würden wir es nicht unbedingt so spezifisch definieren. Ja, die einen denken kreativer, ich bin Mathematikerin, ich habe eine ganz andere Kreativität als, glaube ich, jemand, der künstlerisch begabt ist. Trotzdem fassen wir das unter Kreativität als Überbegriff zusammen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo wir rauskommen müssen, dass wir unbedingt die Sinnhaftigkeit von irgendwelchen Jobs haben können und stärker mehr auch in Tasks denken müssen. Denn da sind wir auch, dass AI definitiv massiv die Arbeitswelt verändert. Nicht auf Job-Level, aber auf Task-Level.
Willst du mir noch erzählen, oder du wahrscheinlich du nicht, dass wir jetzt alle demnächst arbeitslos werden? Das ist ja eine von diesen Diskussionen, sieht man ja jede Woche auf LinkedIn oder auf anderen Formen. Gibt ja diesen Spruch, nicht AI wird deinen Job killen, sondern ein Mensch, der damit umgehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Dramatik noch nicht. Nicht in Deutschland, also in vielen anderen Ländern kann das so sein. In Deutschland sehe ich die Dramatik noch nicht, weil wir ja hier jetzt schon irgendwelche Bürokratien haben und versuchen, Hürden aufzubauen. Und geht ja nicht, wenn du nicht mit der Compliance gesprochen hast und mit dem Datenschutzbeauftragten, dann darfst du ja gar kein ChatGPT nutzen und so weiter. Ich glaube, das dauert alles noch ein bisschen bei uns. Wir haben ja auch Digitalisierungsbeauftragte der Regierung und auch die haben sehr wenig Ahnung, bis gar keine. Was ist denn so der, aus deinem Munde, die nächsten 10 Jahre in der Arbeitswelt? Sind wir da, wo wir heute sind? Oder gibt es schon Tätigkeiten, die einfach wegfallen werden, weil ein Mensch das nicht mehr machen braucht und eine KI macht es. So wie du gerade sprichst, würde ich ja sagen, wahrscheinlich nicht.
Doch. Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen auseinanderhalten. Wir haben in Deutschland und im europäischen Raum eine Sondersituation, dass wir durch Regulation Transformation verlangsamen oder verhindern. Punkt. Deswegen ist Deutschland quasi auf der Zeitachse, solange wir uns das noch leisten können, das ist ja immer so die kleine Nebenbedingung, solange wir uns diesen Sozial- und Regulationsstatus leisten können, sind wir davon nicht so betroffen. Und jetzt müssen wir ein bisschen sauber auseinanderhalten. Sind wir heute technisch in der möglich, ganze Jobs zu ersetzen? Nein. Können wir einzelne Tasks bereits heute ersetzen und wird das von Menschen massiv unterschätzt? Ja. Und wo stehen wir? Und jetzt kommen wir zu der fachlichen Betrachtung von Agenten. Agenten nach Moore's Law. Moore's Law ist ja dieser Zeitachse, wie sich alles weiterentwickelt. Kennt ihr aus der Chipwelt und sonst irgendwas, wie sich das Kladderadatsch weiterentwickelt? Moore's Law für Agenten ist 7 Monate. Das haben wir so noch nie gesehen. Das ist die krasseste Zeit, die wir jemals gesehen haben. Das heißt, immer dann springt der Agent auf die nächstmögliche Stufe. Und ein Agent ist ein Taskersetzer. Denkt, ein Agent ist ein Taskersetzer. Das kann regelbasierter Algorithmus sein, das kann aber auch fancy Shit sein. Mhm. Ein Task ist ein Agenten, also ein Agent ist ein Taskersetzer. Und jetzt ist die Frage, und es gibt eine interessante Studie, Meter heißt die, M-E-T-R, die quasi das durchdacht hat, wenn diese Agenten so springen, wir das als Moore's Law gucken, wann sind wir an dem Punkt, dass 8 Stunden Arbeitstag abgedeckt werden könnten? Und da sind wir bei aktueller Entwicklungsgeschwindigkeit rund in 2027. So, jetzt, genau. Also das ist, und wie gesagt, das ist sehr sauber und sehr valide durchexerziert. Das hat jetzt, wie ihr schon hört, ich bin da mal ein bisschen pedantisch, natürlich mit den bestimmten Nebenbedingungen. In dem Fall ist da keine Regulation einkalkuliert. Und wir sind bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit. Ob wir die halten oder zurückfallen, wissen wir natürlich nicht so genau. Aber das ist nicht in 10 Jahren. Das heißt, wir müssen ganz klar sagen, die Aussage, und ich mag die auch nicht, dein Job wird nicht von jemandem ersetzt, von der KI, sondern von jemandem, der KI bedienen kann. Das ist in Teilen natürlich wahr. Das betrifft bestimmte Jobs weniger und andere stärker. Aber es ist andersrum zu denken. Wer sich nicht mit KI oder andersrum, wer nicht an seiner Data- und AI-Literacy und der Kompetenz im Umgang mit den Tools jetzt arbeitet, wird in absehbar 2 bis 5 Jahren ein verdammtes Problem haben. Ende Banane, weil er wird nicht mehr hirebar sein, weil es als Grundlagenqualifikation gesetzt worden ist. Wie sinnvoll oder nicht sinnvoll, andere Diskussion, aber das wird sicher so sein. So wie mal irgendwann in jedem Lebenslauf drin stand, dass wir Office-Skills haben, ja, und irgendwie Word und Excel bedienen konnten oder sonst was. Haken dran. So, und das hat außerdem eine gesellschaftskritische Komponente, denn wir haben sowas wie, das wird gemessen in digitale Kompetenz und höhere Digitalkompetenz. Und wir sind bei höherer Digitalkompetenz im weltweiten Vergleich auf Platz 23 und das ist noch verdammt geschönt. Also Deutschland hat im Prinzip keine Ahnung von der Scheiße. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Und deswegen ist die Diskussion, ersetzt uns KI, ein bisschen hinfällig, wenn wir unseren Hintern nicht hochbekommen. Dann hat uns KI nicht ersetzt, sondern andere Nationen, die einfach schneller waren. Kleiner Fun Fact, warum können die Chinesen momentan im Forschungsgebiet der AI mit ihren Modellen so auftrumpfen? Weil seit 2017, also mein Lehrauftrag habe ich seit 2016, und in dem Jahr 2017 ging es um die Verlängerung des Lehrauftrags. Also eigentlich müsstet ihr jetzt anfangen, irgendeine Grundlagen-Data-Science-Ausbildung in allen Studiengängen zu verankern. Und damit, die haben gedacht, wie viel hatten die heute gesoffen, als sie in das Meeting gekommen ist. Naja, was, ich hatte nicht gesoffen, sondern ich hatte einfach nur gelesen, was die Chinesen gerade ausgerollt haben. Also China hat so 2017 in jedem Studienfach, egal was du studierst, eine Grundlagen-Data-Science-Qualifikation drin. Und das natürlich in volle Eskalation. Und das ist das, wo wir so pennen. Wir diskutieren quasi, oh, werde ich jetzt ersetzt? Also grundsätzlich, kleiner Funfact, Mathematikerinnen braucht man nie. Wir werden immer schon ersetzt. Jeder von geht ins Studium und sagt, man braucht uns nicht. Oh Wunder, man braucht uns doch. Also das ist die falsche Diskussion. Sondern die Diskussion muss sein, dass wir uns nicht vorstellen können, wie unsere Arbeitswelt morgen ausschaut. Und dadurch müssen wir Kompetenz entwickeln, wieder eine Einschätzung zu liefern. Wir müssen wieder in die Lage versetzt werden, Entscheidungskompetenz zu haben in einer Welt, die sich alle 3 Minuten ändert. Und das ist der kritische Moment.
Da bin ich bei dir. Ich habe das vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das gemacht habe, da haben wir ganz viel über Data gesprochen, da habe ich das auch gesagt. Bei BWL-Grundwissen hast du in sehr vielen Studienfächern.
Ja.
Ne, beim Wirtschaftsrechtler, Wirtschaftsingenieur und so weiter. Du hast immer so ein bisschen BWL, VWL dabei und so weiter. So dieses typische Rechnungsschreiben, wie funktioniert Wertschöpfung. Hm. Und da haben wir auch gesagt, Data sollte eigentlich so quasi dieses Grundrauschen mitmachen. Ja. Zumindest mal ein Semester, weißt du, dass du einfach mal weißt, was ist eine Datenbank, wo kommen Daten her, wie kann ich Daten aufbereiten, was kann ich damit machen und so weiter und so weiter. Ich bin jetzt nicht bei den philosophischen Themen, wer hat Zugriff und nicht. Aber du brauchst so ein Grundgefühl, genau. Brauchst du dafür, um nicht zu sagen, ja, Daten habe ich mal gehört. Nee. Und ein bisschen mal auch, weil diese, ich weiß nur, ich hatte mal, wir hatten jemanden zu Gast, nicht aus der Datenwelt, aber das war so ein bisschen ein kritisches Gespräch und dann war das Wort Datensatz, das war zu abstrakt. Und dann sagte die Person, ich kann mir da gar nichts unter vorstellen, wie wir das dann aufbereiten. Dann sagte ich, Datensatz ist Name, Nachname, Anschrift, ja, ist ein Datensatz, fertig. Postleitzahl, Stadt und so weiter ist ein Datensatz. Können Sie beliebig weiterführen, ne? Gehalt, Beruf, Mann, Frau, was auch immer und so weiter. Und das einzige Argument, was dieser Mensch hatte, war gar nicht mal so schlecht. Sagt, ich weiß gar nicht, ob ich damit arbeiten möchte, weil das ja in New York gab es dort diese KI, die für die Behörde, für die Stadt New York, für irgendeine Behörde Recruiting gemacht hat. Und natürlich, People of Color benachteiligt hat, weil die ganze Maschine nicht damit trainiert war.
Ja.
Dann hat man festgestellt, ja komisch, immer weiße Leute kriegen ihren Job und nicht weiße kriegen halt gar keinen Job oder ganz, ganz selten. Und dann hat man festgestellt, okay, falsch trainiert und hat das dann wieder abgeschafft. Das ist ja aber das ist ja kein Argument, nur weil eine Sache irgendwo falsch gelaufen ist, es komplett abzuschaffen. Wir können es halt auch anders trainieren. Wir können ja auch auf Ursachenforschung gehen und sagen, wir ändern das. Aber da sehe ich immer noch so ein bisschen die Faulheit in der ganzen Geschichte. Aber gut, vielleicht können wir tatsächlich Studiengänge verändern. Ich fände es gut und würde auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Apropos Studiengang. Als ich studiert habe, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, waren wir ungefähr 50-50. Hälfte Jungs, Hälfte Mädels, 400 und ich glaube 89 oder 86 Studenten. Und mit knapp unter 100 haben wir dann den Abschluss gemacht. Die anderen hatten dann keine Lust mehr. Und dann habe ich ein zweites Mal studiert, habe den gleichen Blödsinn nochmal auf Englisch studiert mit 17 Leuten und da waren, glaube ich, 4 Mädels dabei. Ich sehe zum Glück, auch dank dir, immer mehr Frauen in diesem Bereich, was AI und Data angeht. Und das sind alle Rockstars, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ihr seid in der Minderheit und fallt deshalb auf. Nee, das nicht. Hat dieser Bereich es vielleicht geschafft, innerhalb der IT so cool zu sein? Nein, du schüttelst den Kopf. Okay. Nee, ich hatte gehofft, dass der Bereich so cool ist, dass einfach mehr Frauen reinkommen.
Ich würde es auch hoffen. Also ich bin
Vater einer Tochter.
Also.
Und ich sehe das ja auch bei meinen Kids so. Das ist halt einiges ist so. Ne? Also meine Tochter interessiert sich für so fancy Stuff sehr, aber sagt auch im Informatikunterricht in der Schule, Papa, da sitzen nur Jungs. Sag ich, ja, ist doch cool. Und bist du die Einzige, du kannst den Jungs zeigen, wie es gemacht wird. Also, manchmal habe ich auch keine Lust darauf. Und die anderen Mädels wollen das ja nicht. Ja, und wie gesagt, in der AI- und Data-Welt habe ich die letzten Jahre echt unheimlich viele Frauen kennengelernt und hatte gemeint, es wäre ein Trend, also ein positiver, der sich jetzt entwickelt. Aber wenn du den Kopf schüttelst, dann heißt das nicht.
Leider nein. Also der Punkt ist, dass wir definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen und viele von uns, glaube ich, auch einfach sich verdammt viel Mühe geben, einfach die Mädels alle an Land zu ziehen. Aber die Realität ist viel, viel bitterer. Ich entwickle ja auch selber immer noch Algorithmiken und Modelle mit. Das heißt, ich repräsentiere 4,7% Frauenquote als AI-Researcherin.
Wow.
4,7%, das ist massiv unter dem, was die IT hat.
Das ist weniger, als es Türken in Deutschland gibt.
Yep. Mm-hmm. Ja. Also, ey, gut, dass ich nur noch eine Frau als Minderheit bin. Gut, dass ich wenigstens weiß bin. Hey, also sonst wäre es voll durch. Das ist weltweit. Ja? Also das ist nicht irgendwie, die deutschen Zahlen sehen noch gruseliger aus. Da haben wir übrigens auch keine, da fängt schon an.
Ehrlich?
Wir können sie nur grob abschätzen. Nehmen wir jetzt...
Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gesagt, in Deutschland sind wir mehr. Also gibt es mehr Frauen, die da erstens aktiv sind und zweitens auch sichtbar.
Nee. Dann nehmen wir die zweiten dazu. Das heißt, wir nehmen alle, die quasi in Data, Engineering, AI-Engineering, Ops, sonst irgendwas. Also wirklich, wir sind ja quasi Mathematiker und dann kommt, ja, wird alles in Code übersetzt. Nehmen wir die dazu, sind wir bei 14%. Und wenn wir jetzt noch unsere, die wir natürlich auch brauchen, Ethics, Marketing, sonstige Geschichten dazu nehmen, Governance-Themen, dann kommen wir grob auf 20%. That's it. Also das heißt, an guten Tagen kommen wir auf rund 20% Frauenquote. Das ist definitiv in den letzten Jahren hat das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe 2016 auf dem Ada Lovelace über Bias in Data und AI gesprochen. Da habe ich nicht die Hauptbühne für bekommen. Heute sind Bias-Themen Big-Stage-Themen. Was mich natürlich freut, weil ich da vor 10 Jahren quasi die Lanze für gebrochen habe und das ganz großartig finde, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist in Realität, es ist viel, viel bitterer, als man es denkt. Und das spiegelt sich halt auch am allen wider. Auf der anderen Seite ist definitiv Data, aber das hat auch was damit zu tun, dass es halt Mathe in Code ist. Und wer denkt, also in all meinen Jahren, dass ich mit allen möglichen IT-Nerds zusammengearbeitet habe, ja, es gibt das ominöse Arschloch als Ausreißer. Aber normalerweise mit meinen richtigen Techie-Nerds war das immer so, Herzlein, so können wir das nicht sagen. Und dann habe ich 3 Wochen lang immer noch Entschuldigungsbriefe bekommen, so ungefähr. Also das ist der Vibe etwas anders. Da muss man realistisch sein, wie das in der Mathematik die Mathematik ist eines der misogynsten, da brauchen wir nicht Sexismus sagen, da können wir gleich misogyn sagen, eines der misogynsten Felder der Welt, die es gibt. Deswegen viele Frauen nie wirklich durch die Mathematik durchkommen, auf Statistik oder andere Sachen oder auch eben andere Fälle in der Data Science aus umbiegen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das ist halt das, was das weiß man so nicht. Und deswegen, ich finde es gut, weil wir echt Fortschritte gemacht haben. Und das freut mich tierisch. Und ich merke auch immer, mein persönlicher Proud Moment war vor 2 Wochen zum Girls Day, 8- und 9-Klässlerinnen, die mich dann gefragt haben, ob ich Instagram habe. Und dann habe ich neue 8 Followerinnen, ich glaube, die wichtigsten Followerinnen meiner Karriere bekommen. Also deswegen, es wird besser, das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit, aber die nüchterne analytische Zahlenwelt spricht leider eine ganz, ganz andere Sprache.
Schade. Zumal es ja auf dem Spektrum der Berufsfelder ja ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo du als Quereinsteigerin ganz besonders in dem Bereich zwischen Tech und Business Partner, da kannst du ganz, ganz viel machen. Wenn du so ein bisschen Ahnung von Tech hast, ein bisschen Ahnung von Business, bist du quasi der Übersetzer. Ich vergleiche das mal mit den Data Scientist. Ein guter Data Scientist ist ein guter Storyteller auch und kann dem Vertriebsleiter oder dem CFO auch sagen, warum er das braucht. Versteht aber auch die Technik. Ne? Also ich muss jetzt nicht lineare Regression können, um die Bedeutung zu verstehen. Und ich muss vielleicht nicht stochastisch können, um vielleicht meinem Produktionsleiter zu sagen, welche Auslastung wir von der Maschine brauchen. Nee. Täte auch den Unternehmen ganz gut. Aber wie gesagt, ich hätte gedacht, dass es in absoluten Zahlen eine andere Sprache spricht. Hätte ich nicht gedacht. Sag mir mal, ich meine, machst das jetzt seit 20 Jahren und du bist jetzt 35.
So ungefähr, genau. Also ich bin, kein Genie. Mutti ist 46. Lassen wir das so, sonst behauptet er nur, es wäre so ein Highflyer gewesen. Der Kopf war gar nicht so aus der raus.
Aber du bist jetzt so lange dabei und jetzt erst bekommt das Thema ja die mediale und auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Denkt man sich da nicht, was für ein Film bin ich hier eigentlich? Also ich hätte Raketen bauen können und muss mich jetzt um irgendwelche Marketingagenturen kümmern und irgendwie Tante Lisa, die versucht, ChatGPT zu bedienen.
Glaub mir, vielleicht habt ihr die großartige Verfilmung von Per Anhalter durch die Galaxie gesehen.
Ja.
Und dann kommt da Marvin, dieser traurige Roboter, der in diesem Film so großartig visualisiert ist. Und dann steht er da an seiner Tür, das Hirn so groß wie ein Universum und alles, was ich machen muss, ist Besucher an Türen abholen. Manchmal fühlt man sich wie Marvin.
Ehrlich? Ja. Also das finde ich echt sehr, 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 sehr interessant an der Geschichte. Ich habe noch so 2, 3 kleine Fragen, so ein bisschen nerdige Sachen, die mich persönlich interessieren. Was ist der Monte Carlo Tree Search?
Mein nerdy LinkedIn-Post. Eine Monte Carlo Tree Search ist eine Sondervariante, also aktuell haben wir haben klassische LLMs, denkt an ChatGPT-4o und sonst irgendwas. Wir sehen gerade einen großen Trend zu sogenannten Reasoning und Thinking oder Research-Modellen, die alle auf einem Reinforcement-Learning-Algorithmus
sind. Ganz kurz, ich oute mich jetzt als der Advokat Diaboli für die sich nicht trauen. Erklär mal ganz kurz, Reasoning, was bedeutet das?
Genau, also wir haben diese großen klassischen LLMs, die ihr alle seit dem Release von ChatGPT 3.5 kennt. Und dann haben wir, da seid ihr jetzt dann spätestens alle dazugekommen, nachdem DeepSeek hier für Bohai gesucht hat mit das China-Startup, jetzt machen wir alle ein Reasoning. Ein Reasoning- oder Thinking-Modell ist die Idee, dass das LLM, du gibst dem quasi ein Ziel vor und es soll selber selbstständig eine Lösung dafür denken. Und daher kommt der Begriff des Reasonings. Jetzt denkt das nicht wie ein Mensch, sondern wir geben ihm natürlich mathematische Algorithmen dafür vor, damit das Ding anfängt, irgendwie sich seine Steps zusammenzubauen, irgendwie versucht, seine Ergebnisse zu validieren. Ergebnisse validieren ist dann quasi auch das Stichwort. Und deswegen kommt dann das Reinforcement Learning, was eine Subkategorie des Machine Learnings ist. Drei Kategorien des Machine Learnings, Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning. Mhm. Und das Reinforcement Learning ist eben eine Variante, ist eben der Oberbegriff, wie dieses Reasoning gebaut wird. Reasoning kann man ganz unterschiedlich bauen. DeepSeek R1 war mit einer sehr statischen Reward Function, also Belohnungssystem. Denkt an den Hundetrainer. Reinforcement Training ist Hundetrainer, immer mein Beispiel. Ja,
Leckerchen, Speichel, genau. Glocke, so, Glocke, kein Leckerchen. Gemacht,
kriegst du Leckerchen, genau, ganz einfache Reward Function. Und das Ganze kann man aber auch noch ein ganzes Stück cleverer machen. Und da kommt eben unter anderem eine Monte Carlo Tree Search ins Spiel. Monte Carlo kommt aus der Simulation. Alter Finance-Algorithmus, der einfach an Monaco, ne, also wirklich an Spieltheorie orientiert ist. Und so kommt eben die Monte Carlo Tree Search unter anderem im Reinforcement Learning. In dem Fall relativ konkret ist wohl ein Teil davon im Claude 3.7 drin, dass die das eben nicht mit so einer eher einfachen Reward-Function gemacht haben, sondern mit einer ein bisschen komplexeren. Weil DeepSeek hat es nicht hinbekommen und sie haben es wohl hinbekommen. Also deswegen ist eine Sonderlocke des Reinforcement Learnings.
Okay, nee, ich habe das gelesen bei dir und fand super interessant. Es gibt Prior, dann gibt es Prior Belief und dann gibt es Evidence and Evidence from Simulation.
Richtig.
Und das sind ja alles Wahrheiten.
Ja.
Es gibt die eine Wahrheit und die andere. Die eine ist simuliert und die andere ist vielleicht tatsächlich eingetreten. Und beim Reasoning fand ich immer sehr interessant, habe ich tatsächlich auch mal probiert, zu sagen, stell dir vor, also mich selber gesagt und habe gesagt, stell dir vor, du bist der HR-Berater von ganz Deutschland. So, was ist passiert? Wie hast du es geschafft? Und da waren Sachen dabei, wo ich sage, boah, krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie der das machen soll. Da hat er alles drin, LinkedIn und Instagram, aber Themenfelder und einiges habe ich auch übernommen. Seit letztem Jahr habe ich gesagt, okay, wir brauchen mehr Tiefe, weil die AI sagt, immer nur Recruiting und Personalprobleme ist halt nicht gut. Du musst halt auch mal beweisen, dass du Business und Psychologie und Verhaltensmuster verstehst. Ich habe gesagt, okay, nehme ich auf meine Kappe. Aber ich glaube, so im alltäglichen Gebrauch ist das gar nicht so bekannt. Was mich dazu führt, wenn ich diese Sachen nicht weiß, dann unterstelle ich, und das wirst du wahrscheinlich jetzt bestreiten oder bestätigen, dass die Leute versuchen, die richtigen Sachen mit den falschen Werkzeugen zu machen.
Ja. Das ist halt das große Problem. Also zurück zu dem, wir schmeißen ein Kilo LLM, wir schmeißen ein Kilo Reasoning-Modell. Ich habe mir ziemlich Prügel vor ein paar Monaten angehalten, als die ersten Reasoning-Modelle rausgekommen sind und dann selbst ein paar gute Kollegen, ja, dann wissen wir jetzt, wie es denkt. Und ich so, Kinder, nein, also das ist eine mathematische Funktion, die wiederum übersetzt wird, damit wir kleinen Control-Freaks wissen, was es da denkt. Das wird nicht sein, wie das Ding funktioniert. Also dafür machen wir jetzt den Scheiß doch hier lang genug, dass wir wissen, es labert uns ein Kotelett ans Ohr, damit wir glauben, es tut, was es tut. Und trotzdem wird es nah genug dran sein. Aber das ist genau dieses, du kannst halt theoretisch mit einem Hammer schon auch eine Schraube in die Wand schlagen. Das ist schon möglich, ne? Macht halt wenig Sinn. Mein Vater wird sich im Grab umdrehen und sich denken, das habe ich dir anders beigebracht. Nimm gefälligst eine Schlagbohrmaschine her. Also deswegen, das sind genau diese Probleme dahinter, wo du halt einfach immer wieder merkst, okay, so ein Grundverständnis von was ist was, muss ich jetzt wirklich im Deep Dive verstehen, was eine Monte Carlo Tree Search ist und warum eine Simulation es besser oder schlechter machen kann. Und wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, alles schöne Stochastik, nicht unbedingt, kann sein, wenn ich drauf andere Leute berate, muss aber nicht sein, aber ich muss halt zumindest ein Grundverständnis für den Kladderadatsch haben, den ich da vielleicht im täglichen Leben einbesitze und vielleicht der Moment, wo selbst ich kurz sage, das haben sie mal im EU-AI-Act clever gelöst, wir diskutieren über die Umsetzung, wo der Begriff der KI-Kompetenz ins Spiel kommt, wo ich sage, so, derjenige, der das nutzt, muss KI-Kompetenz haben, damit er einschätzen kann, was das Ding produziert. Das macht einfach wahnsinnig viel Sinn.
Ich bin echt immer wieder überrascht und was also auch verwundert, was es alles noch zu lernen gibt und wo wir immer selber, also nicht du, sondern wir, die normalen Menschen, die keine Ahnung davon haben, glauben, dass wir so vieles wüssten und wo wir alle stehen.
Nur mal einen kleinen Einblick. Ich mache den Job für lange, aber ich mein Hirn, ich bin kein großer Freund der Computer Vision über viele Jahre gewesen. Jeder Mathematiker oder jede Mathematikerin hat so seine Themengebiete. Computer Vision war halt nie so meins. Der Punkt ist, wir sind jetzt wieder in der nächsten Stufe und es war absehbar, dass wir wieder mehr Richtung Bild gehen. Und damit musste ich halt dann irgendwann so Ende letzten Jahres entscheiden, bleibe ich jetzt dabei und sage, ich habe relativ wenig Ahnung von Computer Vision oder fange ich an zu schrubbern? Ich nenne es immer Schrubben. Da merkt man meinen Sales-Background. Und dann habe ich halt angefangen zu schrubben, um zu verstehen, okay, wie funktioniert Computer Vision momentan? Auf welchem State-of-the-Art of Technology-Stack sind wir? Was geht nicht? Jo, macht keinen Spaß, weil nicht mein Lieblingsfachgebiet, aber muss halt dann mal sein. Ne? Es hilft halt nichts.
Bin ich bei dir. Ich kenne selber ein paar, aber du wahrscheinlich kriegst die Anforderung auch gestellt. Wir wollen eine eigene KI bauen, Frau Lampel. Was brauchen wir dafür? Wie oft kriegst du die Anfrage?
Zwischenzeitlich seltener. Ich glaube, es hat mit meinem LinkedIn-Posting zu tun, dass die Leute sich nicht mehr unbedingt fragen, zu trauen zu fragen mit sowas. Ich frage dann immer, also ich versuche bewusst nicht zu lachen, sondern erstmal wirklich zu verstehen, okay, aus welcher Position kommt ihr? Was wollt ihr denn jetzt wirklich bauen? Was meint ihr mit, ihr wollt eine eigene KI bauen? Wollt ihr ein eigenes Large Language Modell trainieren, also komplett bauen? Oder wollt ihr, keine Ahnung, einen Predictive aufbauen? Was ist es denn? Ja, zugegebenermaßen, es gibt immer noch die Idee, wir wollen unser eigenes Large Language Modell haben. Das beende ich zwischenzeitlich mit, können wir gerne machen. Ist der CFO anwesend und haben wir die 200 Millionen rumliegen? Meistens ist das dann nicht der Fall. Die 200 Millionen haben wir nicht. Damit ist das Thema beendet. Meistens kommt das aus einem anderen Bedürfnis heraus. Es kommt aus der Idee, dass wenn das LLM selbst gebaut ist, dann wäre es besser. Es würde unsere Sprache schon sprechen und sonst irgendwas. Spoiler, dafür haben wir Möglichkeiten im Post-Training mit Feintuning und Shoutout an großartige Kollegen, die da teilweise auch schon vor Sachen machen, damit halt das Deutsch zum Beispiel im Modell besser ist. Wenn es aus dieser Überlegung kommt, das kann man dann aufdröseln, muss man auch machen. Der andere Teil will definitiv einfach mehr auf seinen unstrukturierten Daten arbeiten, also Text und Co. und sonst was. Dann sind wir in diesen Rack-Welten drin. Und ein anderer Teil hat halt wirklich so ein bisschen wir wollen halt wirklich eigentlich, wir wissen ja immer nie so genau, welcher Begriff, also ich weiß gerade nicht mehr, wir kamen mal aus Data-Inspired, dann wurde es Data-Driven. Ich glaube, jetzt sind wir AI-Driven, ich weiß es noch nicht so genau. Ich brauche mal so ein Update von so einem LinkedIn-AI-Influencer, wie wir es denn jetzt gerade nennen. Meistens eher so eine Überzeugung, okay, wir wollen das Thema so ein bisschen angehen und irgendwie hat man sich halt überlegt, so ein eigenes KI-Ding trainieren. Und hey, in ganz bestimmten Sachen muss ich selbst trainieren. Ne? Also ich kann keine Conversion Prediction von einem Spezialmaschinenanlagenbauer, wird ein bisschen anders ausschauen als im Tourismus oder im E-Commerce, der gelbe T-Shirts verteilt. Solche Sachen muss man wirklich selber bauen. Und das ist aber auseinanderzuhalten. Zurück zu den Agenturen, diese Fragen werden da ganz häufig auch nicht gestellt und dann gucken wir genau mit dem Ofenrohr wieder ins Gebirge.
Ich habe mit Blick auf die Uhr, ich habe mal die Gehaltsentwicklung angeguckt, so im AI-Kosmos.
Okay.
Boah, also kannst ja auch, kannst auch Würfel werfen, ne?
Ja.
Kannst ja machen, was du willst. Also es gab ja vor 2 Jahren irgendwelche Leute, die gesagt haben, Prompt Engineers ist jetzt der neueste Shit. Mhm. Und dann gab es irgendwelche jungen studentischen Aushilfskräfte, die gesagt haben, ich kann das auch. Mhm. Ja, dann gingen die Preise runter. Wir liegen im Moment in Deutschland, ich glaube, also wir können es ja gar nicht festmachen, weil es nicht diesen einen Beruf gerade gibt. Ja. Auch bei den Tagessätzen von Beratern. Es gibt 800-Euro-Tagessätze und es gibt 1600-Euro-Tagessätze und noch mehr. Und auch cool, dass es die gibt. Wir liegen, glaube ich, immer noch in so einem Durchschnitt zwischen, ich habe jetzt gesehen, 60.000 bis 80.000 Euro. Ja, das sind dann KI-Beauftragte, KI-Experte, nenn du sie, wie du es willst. Das ist dann quasi die Hoffnung. Ne? Das ist die Hoffnung, ein Mensch sitzt da und quasi der Bediener, der Power-User von ChatGPT oder sowas, wo ich dann sage, weiß ich nicht, ob das ein gutes Gehalt ist, wenn du ja die Hoffnung deines, warum auch immer, wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens mit 20 oder 20.000 Menschen in die Hände von einem Menschen legst und sagst, versuche uns für die Zukunft fit zu machen und ihm dann dieses Geld gibst. Und ich sehe noch nicht den Trend. Ich hatte so einen Funken gesehen, aber ich sehe weder bei TikTok noch bei Insta noch hier bei LinkedIn, sehe ich keinen Trend, dass sich vermehrt viele Leute beruflich in diese Richtung entwickeln, mit dem Fundament, das es dazu braucht. Gibt viele Berater und Quereinsteiger, die es vielleicht nicht können und nach dieser Folge wahrscheinlich auch schrecklich heulen werden. Aber das Fundament ist noch nicht da. Also ich glaube, man studiert das nicht. Man studiert nicht Mathematik und Statistik, um dann KI-Berater für 70.000 Euro zu werden.
Sicherlich nicht. Noch dazu, wenn du deinen Job kannst. Und das bedeutet, wenn du die passende Ausbildung hast, dann wirst du dir keinen Job in Deutschland suchen. Allen Junior.
Ist das so?
Ja, natürlich.
Ist Deutschland da nicht so, also jetzt unabhängig vom Geld, sind die Arbeitsbedingungen auch nicht so schön?
Wir bauen doch keinen coolen Shit. Also wenn ich coole Studentinnen habe oder sonst irgendwas, die ihr Zeug können, sage ich, geht um Gottes Willen.
Ich meine, Elektrotechnik, ne, ist ein Studiengang mit der höchsten Abbrecherquote, die wir in Deutschland haben. Es gibt technische Universitäten, die verlieren das T in ihrer Studentenbezeichnung, in ihrer Uni-Bezeichnung, weil sie kaum noch Studenten haben, weil dieser Studiengang so hart ist. Und dieser Studiengang hat noch nie reiche Menschen hervorgebracht. Aber ganz, ganz viele Menschen machen es, weil sie sagen, Röntgenverträglichkeit oder Strahlenverträglichkeit ist wichtig und wie Strom von A nach B kommt. Und das ist eines der Fundamente in Deutschland, ja, die Energie-Supply Chain, nicht nur durch den russisch-ukrainischen Krieg jetzt neu zu denken. Man denkt ja immer, es würden sich dann die Gelegenheiten auftun. Und auch E-Techniker sind ja in Deutschland geblieben, obwohl es, keine Ahnung, in Japan, in Amerika oder so viel bessere Bedingungen gab. Wie viele Leute schickst du weg bewusst und wie viele kennst du, die sagen, wenn ich hier fertig bin, bleibe ich gar nicht in Deutschland?
Lass mich so sagen. Alles, was heute wirklich was kann und juniorig ist, wird und sollte dringend gehen und tut es seit Jahren. Ich werde konstant wahrscheinlich dreimal die Woche gefragt, was ich hier eigentlich immer noch tue. Das ist die Realität. Und damit kommen wir zum eigentlichen Problem. Du hast es genau angesprochen. Keiner von uns, der sein Handwerk kann, wird für 70.000 Euro arbeiten, wenn die, egal wer, weltweit 350.000 Euro hinlegt. Punkt. Übrigens remote.
Ehrlich?
Ja, klar.
Krass. Ich meine, sind die typischen Silicon Valley-Unternehmen oder auch?
Das sind die Silicon Valley-Unternehmen. Das ist aber die komplette Branche, die teilweise mit der US-Firma dann in Deutschland heiraten und solche Späße. Es gibt eine massive Fehlwahrnehmung in diesem Markt. Und dafür kommen wir zum dunklen Geheimnis, was wir eigentlich gerade haben. Wir haben keine Fachführungskräfte, Freunde der Nacht. Und die Fachführungskraft, die du hast, jetzt mal ernsthaft, mit welchem Gehaltscheck willst du mich denn locken? So. Und dann hänge ich unter was unten drunter? Jo. Warum? Ich gehe mal noch einen Kaffee trinken und berate euch weiter, rentiert sich für mich mehr. So, das heißt, das dunkle Geheimnis ist, wir haben keine Fachführungskräfte, wir haben Ausnahmen bestätigen die Regel und ich habe ein paar großartige Kolleginnen und Kollegen auf den Chief Data and AI Position auf einem Chapeau und da haben wir ein paar Topfrauen wirklich sitzen. Mega. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist die Ausnahme, die extreme Ausnahme. So, wir haben also auf oberster Ebene keine Fachführungskräfte, wir haben unten drunter keine Fachführungskräfte. Und so nett das ist, ja, ich bin ein großer Freund von fachlicher und menschlicher Führung getrennt, weil ich einfach insbesondere in diesen Nerdy-Themen ist nicht immer. Aber wenn du niemanden hast, mit dem du ausnerden kannst, und man fragst, so Frankenstein-Algorithm bilden kannst, geile Daten, mal crazy Shit kaputt machen kannst, wo auch wirklich mal was kaputt gehen darf, dann die Möglichkeit hast du hier nicht. Die Möglichkeit hattest du früher auch nur. Ich bin auch Ex-Finance. Wäre auch nicht so. Wir durften Shit kaputt machen und wir haben ordentlich Kohle dafür verbrannt. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Und dann kommt diese Fehlwahrnehmung. Wie viel brauchen wir für was? So ein Mensch wie ich, ein Strategist, AI-Researcher, so ein Nerd obendrauf. Ich kann hart auf hart auch 1500 Leute auslasten. Dann hängst du deine Scientists und deine Data Scientists unten drunter, dann brauchst du deine ML Ops, dann brauchst du deine ML Engineers, deine Data Engineers. Es wird immer breiter. So. Aber die brauchen wir. Und gerade, und das ist das, wo ich wirklich sage, so Kopf auf Tischplatte und rein ins Kirschholz beißen. Gerade würdest du clever oben heiern. Würdest du selbst die Nerdiest as Nerdiest für einen geilen Preis bekommen, so billig wird es nie wieder. Weil wir sehen schon wieder die nächste Welle, die geht. Und trotz aller politischen Verwerfungen und trotz allem Gedönse. Und das ist einfach so. Und ja, nein, also ich meine, sorry, der IHK-KI-Manager, der hat mir schon meinen Job mehrmals erklärt.
Ja, super. Brauchen wir demnächst also einen Chief AI Officer oder sowas, ja?
Wir brauchen, es ist völlig egal, ob das ein er, sie, es, guter Chief Information, Techie, ein CTO. irgendjemand, der Bock auf Data, AI und Tech hat, wie du den Horst oder die Horstin nennst, ist, glaube ich, jedem von uns egal. Im besten Falle ist es eh ein Tech-Driven Chief Ops, weil wir sind ja da auf der Ops-Seite zuständig. Das ist das, wo wir hinkommen müssten. Und ob, wie du den nennst und ob die Übergangsphase jetzt Chief Data Officer sind, bis wir da sind, kann sein. Und Achtung, auch nur in der Größe des Unternehmens gedacht. Ne? Also der 20-Mann-Betrieb braucht sicherlich keinen.
Ja, ja.
Aber wir müssen halt einfach der realistischen Challenge uns stellen, wenn wir das jetzt reißen wollen und die Chance liegt da, wir haben so gute Vorlagen, es jetzt echt zu rocken, dann müssen wir uns realistisch aus einer Welt hinaus begeben, die von einem deutschen Mindset ist, 70.000 Euro für jemanden sind viel Geld.
Ja, also ja, ist bestimmt für jemanden viel Geld. Also ich kenne
nochmal, aber halt für einen Fachbereich, wo jemand im Zweifelsfall einfach, wenn er die Kompetenz hat, sagt, nee.
Also ich hatte einen Tag vor Vertragsunterschrift, rief mich eine Data Analystin an. 9 Monate Berufserfahrung, also nach dem Studium hat sie noch in dem Laden gearbeitet, wo sie als Werki tätig war. Und da hat sie sich beworben. Wir waren uns einig für, ich weiß nicht mehr, 75 oder 80.000 fand ich für sie ganz gut. Ich
wollte gerade sagen, es ist okay für einen Einstieg. Erstmal falsch.
Pass auf, dann ruft sie mich einen Tag vor dem Termin an und sagt, Tolga, kannst du den Termin für mich absagen? Ich traue mich nicht. Ihr wart alle so nett. Ihr seid voll auf mich eingegangen. Ich weiß, es wird der falsche Schritt sein, aber Six hat mich angerufen. Ich verdiene 95.000 Euro ab morgen. Ja, so gut, gesagt, dann musst du zu Six. Sagt sie, ja, aber wenn ich 2 Jahre überlebe, habe ich 50.000 Euro mehr verdient. Oder 40.000, was ist da, oder ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann das verstehen. Also die war 24, 25. Ich kann dich absolut verstehen, ja. So viel Geld in dem Alter zu verdienen, Hammer. Und wenn es nicht klappt, hast du halt extrem viele Rücklagen jetzt auch noch. Natürlich haben wir sie nicht überreden können und natürlich ist sie weg. Und ich glaube, 6 Monate später haben wir uns mal unterhalten und sagt sie, ich habe ja noch nichts gemacht. Ich sitze hier und also wir machen so ein bisschen was. Da sagt sie, ich mache mich weder kaputt, noch bin ich schlauer geworden, aber ich kriege die Kohle. Also das gibt's auch, wobei ich dann sage, nee, also nicht nur Kohle, sondern auch die Challenge. Also bedien dich an den
Köpfen. Die Challenge ist, genau.
Und bedien dich an den Köpfen.
Deine Leute sind, ja.
Und gib denen auch mal was. Also gib denen auch mal die Aufgabe, wo sie wachsen müssen, wo sie sich vernetzen müssen, ne? Wo sie sagen, ich guck mal wie ein, keine Ahnung, Six BMW, ne? Wie machen die das da? Oder wie macht das ein Textilhersteller? Oder wie macht das ein Lebensmittelproduzent? Woher weiß der, wie man Verfallsdatum vom Joghurt optimieren kann? Und so weiter. Also da musst du, die Leute müssen sich verbessern, die müssen lernen, die müssen sich einbringen und so weiter und so weiter. Meine Liebe, ich weiß, du bist auf dem Sprung nach Berlin. Ich könnte hier noch stundenlang reden, aber ich glaube, das tat erstmal ganz gut, so ein bisschen säubernder Regen über einige Themen zu gießen. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Für jeden Zuhörer, der Barbara Lampel nicht kennt, vernetzt euch, schickt ihr eine Kontaktanfrage, lernt die Slams und ihre Auftritte sind Wahnsinn. Man lernt unheimlich viel, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und ich bin schlecht im Abmoderieren, von daher, ich sage jetzt schon mal Danke an alle Zuhörer und danke dir und du darfst jetzt noch mal alles sagen in die Welt, was du schon immer sagen wolltest und dann machen wir hier kommentarlos zu.
Okay.
Bis dann, ciao, ciao.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, kommt rum, auf LinkedIn ist nett. Wir sind bei knapp 7000 ungeraden lustigen Nerds. Ab und zu wird's nerdy, regelmäßig wird gerantet. Kommt rum, ist nett, ist lustig und haben wir viel Spaß. Und ab und an, vielleicht sieht man mich sogar als pinker Flamingo.